Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, von Jesus Christus, unserem Herrn.
Amen.
Das Gotteswort zur Predigt, das wir während der Predigt hören werden und das auch auf dem Einlegeblatt auf der Rückseite abgedruckt ist, steht im Matthäusevangelium im 10. Kapitel, die Verse 34 bis 39. Das Predigtwort, dem wir uns heute zuwenden, liebe Geschwister, das ist nicht einfach. Wenn man das hört, dann kann es einen schlucken lassen. Es ist ein ziemlicher Brocken. Es gibt reichlich Stoff zum Nachdenken und in manchen Teilen ist es durchaus eine Zumutung. Aber wir kommen an dem Wort, das wir gleich hören werden, nicht vorbei. Denn in den Versen 1 und 5 des 10. Kapitels bei Matthäus, da lesen wir: Und Jesus rief seine 12 Jünger zu sich, gebot ihnen und sprach. Und dann kommt eine lange Rede, von denen auch diese Verse ein Teil sind. Auch wenn wir zugegebenermaßen keine Apostel sind, Jünger sind wir, Gott sei Dank, sehr wohl. Alle. Und daher gehen auch dich und mich diese Worte etwas an. Und wenn wir schwere Worte aus der Bibel hören, dann sollten wir uns immer auch sagen, es ist nicht irgendwer, der sie uns zumutet, sondern Jesus, unser Herr, der Sohn Gottes. Und der hat letztlich immer, so wie Petrus es bekennt, Worte des ewigen Lebens, auch wenn sie schwer zu verdauen sind. Deshalb wagen wir es nur getrost, auch heute Morgen, hören wir mutig hin. Und wo wir nicht fertig werden mit dem, was da an unser Ohr und Herz dringt, wo wir es nicht zu Ende durchbuchstabiert bekommen für uns, da ist das nicht schlimm. Denn da haben wir dann trotz allem gehört, wie Jünger hören. Und da mag Gott geduldig Zeit schenken, dass wir auch weiter wachsen in verständigem danach Leben. Wir nähern uns Jesu Worten in drei Abschnitten. Ich gebe Ihnen dabei drei verschiedene Überschriften. Die erste lautet: Jünger sein ist kein Schlaraffenland. Jünger sein ist kein Schlaraffenland. Jesus sagt in Matthäus 10, 34 bis 36: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Soweit. Das ist harter Tobak, finde ich. Das läuft vielen landläufigen Vorstellungen von einem Leben in der Nachfolge Jesu entgegen, damals wie heute. Einst in Israel meinten die Menschen ganz genau zu wissen, wie das sein würde, wenn der Messias kommt. Man erwartete einen Himmelskönig, der ein Friedensreich auf Erden anrichtet. Und bis heute wünschen wir uns das doch im Grunde ganz ähnlich, oder etwa nicht? Auch wir haben bestimmte Vorstellungen von dem, was wir von Jesus erwarten. Und ein bisschen Frieden wäre da doch nicht schlecht, oder? Gerne auch eine Portion mehr für uns und für diese Welt. Jedenfalls wäre es doch schön, wenn unser Glaube, also unsere Beziehung zum Herrn, nicht noch Anlass zu weiteren Konflikten böte. Zank und Streit gibt es ja schon mehr als genug in der Welt und in unserem Leben. Aber gerade weitere Konflikte kündigt Jesus ja nun an. Er verspricht keinen Frieden auf Erden. Er sagt uns auf den Kopf zu: Solche Meinung, wenn ihr sie denn habt, trägt nicht durch. Die taugt nicht. Sie ist ein Trugschluss. Stattdessen bekommen wir zu hören: Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das meint nun nicht, dass Jesus einen heiligen Krieg anzetteln will, den wir in seinem Namen führen sollten. Na, einmal abgesehen vom guten Schwert des Geistes, von dem wir eben gehört haben, einmal abgesehen vom Schwert des Geistes gilt, wir sollen echte Schwerter oder sonstige Waffen zur Durchsetzung des Glaubens nicht ergreifen. Wer sie nimmt, so wissen wir es aus dem Gethsemane-Geschehen, wird dadurch umkommen, sagt Jesus. Aber Jesus kündigt mit diesem Wort an, dass andere zu den Waffen greifen werden, wie immer sie auch aussehen. Er sagt uns Widerstand, Ablehnung, Probleme und Konflikte voraus, die auf alle seine Nachfolgerinnen und Nachfolger warten, unausweichlich. Und das nicht irgendwo, sondern im engsten Familienkreis. Des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Hätten wir sicher alle lieber anders, oder? Also ich wünsche mir das nicht. Und wo du es nicht so erlebst, wo du mit deinen Kindern und Enkeln und vielleicht Arm in Arm und untergehakt im Glauben vorangehst, da sei dankbar dafür und da freu dich darüber. Und vergiss nicht, Gott das auch zu sagen. Aber wenn du es anders erlebst, in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, mit deinen Verwandten, wenn du es anders erfährst und erleidest, dann darfst und sollst du wissen, da ist nichts falsch. Jesus hat es selbst gesagt, dass es so sein kann. Jünger sein ist kein Schlaraffenland. In einem jüngst erschienenen Buch fand ich ein Beispiel dafür. Da hat jemand berichtet, wie das manchmal über eine andere Familie noch gehen kann. Ich lese euch das mal vor, ich fand das nett. Jeanette, eine Jugendliche aus dem Nachbarort, arbeitete auf unserer christlichen Jugendfreizeit mit, schreibt der Mann. Sie war nicht gläubig und auch in ihrer Familie gab es keine Berührungspunkte mit Gott. Doch durch diese Freizeit wurde das bei Jeanette anders. Sie fand zu einem Leben mit Gott. Sie ließ sich nach einer Zeit taufen und sie engagierte sich fortan in unserer Gemeinde. Nach ihrem Abitur und nach einer Ausbildung ging sie ein Jahr lang als Au-pair-Mädchen nach Ägypten, um dort in einer christlichen Familie mitzuhelfen. In einer internationalen Gemeinde vor Ort in Ägypten lernte Jeanette einen jungen Inder kennen. Die beiden verliebten sich und schmiedeten alsbald Pläne für eine Hochzeit in Indien. Auch meine Frau, schreibt der Mann, und ich, als Jeanettes Freunde aus ihrer Heimatgemeinde und Leiter der Jugendarbeit, aus der sie kam, wir wurden eingeladen. Und der große Tag nahte und es sollte aufgehen nach Indien. Und am Gate des Flughafens in Berlin begegneten wir schließlich zum ersten Mal Jeanettes Familie und ihren Verwandten. Wenn Blicke töten können. Skeptisch musterten sie meine Frau und mich von oben bis unten. Ich spürte regelrecht die ausgefahrenen Krallen. Das muss der Guru sein, der uns die Tochter gestohlen hat. Das ist der Typ, der letztlich dafür verantwortlich ist, dass wir jetzt nach Indien fahren müssen. Ich dachte, ich muss auf der Stelle tot umfallen. Mir war klar, das wird jetzt alles andere als einfach. Soweit. Ablehnung und Feindschaft um Jesu Willen. Im Islam tritt dieser familiäre Konflikt noch viel krasser zutage, wenn jemand Christ wird. Da veranstalten die Eltern mitunter eine symbolische Beerdigung mit leerem Sarg für ihren Sohn oder ihre Tochter. Und sie zeigen so, du bist für uns tot. Du existierst nicht mehr ab heute, weil du zu diesem Jesus folgst. Es ist hart, aber Menschen erleben es. So kann das gehen. Mal milder, mal schärfer, aber immer schmerzhaft und alles andere als leicht. An Jesus scheiden sich bis heute die Geister. Hier wird uns mit diesen Worten ein Spiegel vorgehalten, wie es in Wirklichkeit ist und gehen kann. Jesus sagt, wie es ist, schonungslos offen, aber von Anfang an ehrlich. Jünger sein ist kein Schlaraffenland. Jünger sein ist herausfordernd. Das ist das Zweite. Jesus fährt fort mit den Worten 37 und 38. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Soweit der zweite Teil. Wieder harter Tobak. Wir sollten uns hier nicht in unguter Weise mit Gedanken um Wert und Würdigsein quälen, ihr Lieben. Das ist in der Kirche viel zu oft passiert und tut es bis heute. Das wertet uns selbst und andere immer wieder auf bedrückende Weise ab, dass wir sagen, du bist nichts wert. Oder jemand an den Kopf knallen, du bist nicht wert, dass man sich mit dir überhaupt abgibt. Und dass wir uns selber sagen, ich bin arm, ich bin elend, ich bin unwürdig, ich bin wertlos. Sicher. Wenn ich gar kein Gespür mehr dafür habe, dass ich ein fehlerhafter und ein zum Bösen neigender Mensch bin, dann dürfte das durchaus sehr bedenklich sein. Dann lebe ich an der Wirklichkeit vorbei. Wenn ich es mir aber in übersteigerter Weise immer wieder einrede oder es mir eingeredet wird, dann kann das mich krank machen, lebensunfähig und lebensmüde. Genau das hat Jesus hier aber mit seinen Worten nicht im Sinn. Seiner wert und würdig, des Sohnes Gottes wert und würdig, des ewigen Herrn wert und würdig, ist letztlich im Grunde ja ohnehin niemand, so sehr Mann oder Frau sich auch streckt. Die Rede von Gottes Liebe und von Gottes Gnade, die wir brauchen und die Gott uns so gerne gibt, sie spricht da in der Bibel ja eine klare Sprache, dass es nicht nach Wert und Würdigkeit geht. Wenn Jesus hier sagt, meiner nicht wert, an dieser Stelle, dann will er vielmehr auf Verhaltensweisen hinweisen, die einer Beziehung zu ihm nicht angemessen sind. Für einen Jünger, für eine Jüngerin Jesu ist es nicht angemessen, sagt er, Vater, Mutter, Sohn oder Tochter oder wen auch immer mehr zu lieben als den Herrn. Wir sollen sie lieben, ja. Sagt nicht, sollt ihr nicht lieben. Wir sollen sie lieben, ja, bitte. Könnten ja gar nicht anders. Unsere Kinder, unsere Frauen, unsere Männer. Ja, das wollen wir doch, ausnahmslos, aber richtig. Auch wenn sie von Jesus nichts wissen wollen. Auch wenn sie unseren Glauben nicht teilen. Auch wenn sie andere Wege gehen. Wir lieben sie trotzdem. Aber die Liebe zum eingeborenen Sohn Gottes, den Gott der Vater sich für uns vom Herzen gerissen hat, um uns, seine verlorenen Töchter und Söhne, nach Hause zu holen, wie der allerbeste Vater aller Väter und die treueste aller Mütter, die Liebe zu Jesus, sie soll immer noch tiefer sein und höher stehen als jede menschliche Beziehung. Wissen wir auch aus den Geboten. Du sollst Gott lieben von ganzem, ungeteiltem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus first. Jesus above all. Keiner ist höher. So soll es sein. Das ist angemessen. Anderes nicht. Und ebenso gilt, für einen Jünger, für eine Jüngerin Jesu ist es nicht angemessen, eigenes Leiden, Nachteile und Kreuztragen abzulehnen. Nicht angemessen. Wir müssen es nicht künstlich suchen, das Kreuz. Nein, wir dürfen durchaus dankbar sein, wenn es uns gut geht und wenn wir gesegnet sind. Wir könnten manchmal auch ruhig ein bisschen mehr dafür dankbar sein. Und das Gott auch sagen und das ihm auch zeigen. Aber wo uns das Kreuz zugemutet wird, wo es auf unsere Schultern gelegt wird, da gilt es, ihm nicht auszuweichen. Da sollten wir es tragen, nicht aus einer falschen Leidenssehnsucht heraus, sondern einfach, weil Jesus es so für uns tut. Er war sich nicht zu schade, sich für uns in eine Futterkrippe zu legen. Er ist Golgatha nicht ausgewichen. Er hat sich schlagen und töten lassen für dich und mich. Und Jünger folgen diesem Herrn mit dem Kreuz auf dem Rücken, der uns vorausgeht. Immer. Wir gehen den Weg nach, den unser Herr und Meister genommen hat. Wir schauen auf ihn und wir folgen ihm über Golgatha und das Kreuz hinweg ins Licht des ewigen Ostermorgens am Ende der Zeit. So ist es angemessen. So soll es sein. Jünger sein ist kein Schlaraffenland. Jünger sein ist herausfordernd. Nur drittens und letztens, wie hält man das durch? Wie schafft man das, so Jünger zu sein? Darauf gibt der abschließende Vers unseres Predigtwortes Antwort. Jesus sagt zum Schluss, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Der Schlüssel zur Hilfe heißt, loslassen. Wenn ich etwas verliere, dann tue ich genau das, ich lasse los. Christen können so tun, in dem Vertrauen, dass da einer ist, der sie auffängt und trägt. Als Christen können wir das Loslassen immer wieder wagen, weil uns von Jesus versprochen wurde, dass er uns nie allein lässt, sondern uns gut leiten und begleiten wird. Loslassen ist das Gegenteil von festhalten. Das versuchen wir meist krampfhaft zuerst. Herr der Lage bleiben. Frau der Lage bleiben. Die Zügel in der Hand behalten. Das Ruder irgendwie rumreißen. Probleme, Konflikte, Nöte, Anfechtungen, Schweres möglichst irgendwie selber klären. Auf eigene Faust. Festhalten. Das mag uns mitunter hier oder dort sogar ein Stück weit gelingen. Aber am Ende gilt, wer sein Leben so findet, auf eigene Faust, der wird es verlieren. Weil er bei sich selbst bleibt. Loslassen bedeutet Vertrauen. Loslassen heißt Glauben. Damit rechnen, dass Gott sich meiner Sache, wie immer sie auch aussehen mag, annehmen wird. Die Zügel aus meiner Hand in Jesu gute Hände legen. Immer wieder, jeden Tag neu, ist nicht einmal getan. Darauf bauen, dass nicht ich Herr der Lage sein muss, sondern dass Jesus es längst ist und dass er es immer bleibt. Und deshalb das Ruder getrost ihm überlassen. So, wie ich es am Ende meines Lebens ohnehin tun werde. Wie es jeder von uns tun muss, damit unser Lebensschiffchen sicher in den Heimathafen steuert. Das schaffen wir nämlich aus eigener Kraft nicht, da Kurs zu halten. Aber unser Herr wird es tun, ganz sicher. Er hat es uns versprochen. Darum jetzt schon ihm das Ruder geben. Nicht verkrampfen, sondern loslassen. Nicht mich treiben lassen, sondern immer wieder alles in Gottes Hand legen. Auf seine Hilfe und Nähe hoffen, auch und gerade in allen Konflikten und Problemen. Damit rechnen, dass wenn ich das mache, wenn ich es ihm gebe, dass Jesu Liebe mein Herz füllen kann. Selbst für die, die mir als Christ feindlich begegnen. Darauf bauen, dass wenn ich loslasse, dass der Sohn Gottes mir Frieden schenkt für mein Herz, der höher ist als alle Vernunft. der sich nicht mit diesem im Frieden dieser Welt erschöpft. Frieden höher als alle Vernunft, selbst mitten in allem Streit, in allen Fragen und in allen Schmerzen. Und das Wunder erleben, dass Loslassen und die eigene Kontrolle verlieren, Leben finden möglich macht und immer wieder auch schenkt. Wie bei Jeanette und ihrer Familie, ich lese es euch nicht vor, aber ihre Geschichte und die Geschichte der Verwerfung da nahm ein gutes Ende, deswegen hat das ja aufgeschrieben. Wie bei anderen, so auch bei uns. Wenn wir uns treu an Jesus verlieren, ihr Lieben, dann ist es keine Schande, sondern es ist die Chance unseres Lebens. Uns im Glauben auf ihn zu verlassen, ist der eine Weg ins Licht, der wirklich lohnt. Loslassen und uns Jesus in allem unangeschränkt anzuvertrauen, bedeutet Leben. In jedem Fall. Im Glauben an Jesus dürfen wir gewiss sein, dass am Ende wirklich alles gut wird, auch wenn es jetzt oft verfahren aussieht. Da dürfen wir ganz sicher sein, dass es so ist, auch wenn ein treues Leben mit dem Herrn jetzt oft herausfordernd ist und wenn der Weg mit Jesus ein Kreuzweg bleibt und oft wirklich ganz und gar keinem Schlaraffenland gleicht. Aber er lohnt, dieser Weg. Denn auch wenn auf diesem Pfad der Himmel oft noch auf sich warten lässt, ist er doch immer zugleich schon ganz und wirklich da, in jedem Augenblick, in dem einen nämlich, der uns allein einst und jetzt das Leben finden lässt, in Jesus, unserem Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.